Deutschlandfunk Kultur Interview.
Musik zum Thema jetzt, zu einem der legendärsten Happenings der 60er Jahre und einer der verrücktesten Friedensdemos der Geschichte. Das Amsterdamer Bed-In von John Lennon und Yoko Ono im März 1969, 7 Tage lang im Bett für den Frieden gegen den Krieg, vor allem den in Vietnam. Aus dem Sitzstreik als Form des Protests, dem Sit-In, machten sie ein Bed-In und die Welt schaute zu. 50 Jahre ist das jetzt her. Andreas Braune ist Politikwissenschaftler an der Uni Jena. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Braune, John Lennon und Yoko Ono im Bett, war das der friedlichste Protest in der Welt, den es je gegeben hat?
Ob es jetzt der allerfriedlichste aller Zeiten gewesen ist, lässt sich sicherlich schwer beurteilen. Aber dem Motto entsprechend, Make Love Not War, ist das sicherlich ein guter Platz gewesen.
Was war das denn für Sie für ein Protest?
Ja, wenn ich es vielleicht in die Terminologie von heute übersetzen darf, sind ja zwei Personen, die man heute als Influencer bezeichnen würde, die ihre Berühmtheit eben dafür eingesetzt haben, eine politische Botschaft zu senden. Das war in dieser Zeit eine weit verbreitete politische Botschaft, also die Friedensbewegung zur Beendigung des Vietnamkrieges. Aber da waren dann natürlich auch andere Formen des Protests verbreitet.
Das war damals ein sehr medienwirksamer, aber stiller Protest, der, sag ich mal, niemandem wehgetan hat. Lennon und Ono mussten keine Konsequenzen fürchten. Dass dieser Protest aber überhaupt so wirksam war, ist das vielleicht auch anderen vor ihnen zu verdanken, für die zum Beispiel der zivile Ungehorsam die Form des Protests war?
Ja, sicherlich. Sie haben da natürlich keine Konsequenzen dazu befürchten, was bei anderen Formen des Protestes eben nicht der Fall war. Sie nannten den zivilen Ungehorsam. Da ist es dann eben in der Tat so, dass diejenigen, die auf diese Art und Weise Protest geführt haben gegen den Vietnamkrieg, aber in dieser Zeit auch beispielsweise im Zuge der Bürgerrechtsbewegungen in den USA gegen die Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung in den Südstaaten, dass da natürlich zu Mitteln gegriffen wurden, wo diejenigen natürlich mit rechtlichen Konsequenzen rechnen mussten und die dann eben auch zum Teil tragen mussten.
Wer sind denn für Sie wirklich die prominenten Vorreiter, was ziviler Ungehorsam betrifft?
Ja, in dieser Zeit sicherlich vor allem Martin Luther King und verschiedene andere Protagonisten, die tatsächlich mit den Mitteln des zivilen Ungehorsams da sehr viel erreicht haben, auch sehr viel Aufmerksamkeit erreicht haben und dann eben tatsächlich eine rechtliche Besserstellung der afroamerikanischen Bevölkerung in den Südstaaten erreicht haben. Dann auch Teile der Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg. Also es gab ja auch Akteure, die dann öffentlich ihre Draftcards verbrannt haben, also sich der öffentlichkeitswirksam der Wehrpflicht entzogen haben und dann natürlich aber eben auch die Konsequenzen entsprechend zu ziehen hatten.
Wenn wir nochmal auf den Begriff als solchen schauen, wie würden Sie zivilen Ungehorsam definieren?
Ja, da gehören verschiedene Komponenten dazu, also vor allem natürlich erstmal der Ungehorsam selber, ja, in der Gegenüberstellung zu Yoko Ono und John Lennon haben wir es gesehen, es ist nichts Illegales, ja, also es muss tatsächlich erstmal überhaupt irgendeine Form von Recht gebrochen werden, damit wir von Ungehorsam reden können. Das Adjektiv zivil sagt, er muss gewaltfrei sein, ja, und er muss auch im Lichte der Öffentlichkeit stattfinden. Das sind wichtige Bestandteile und für viele Theoretikerinnen und Theoretiker gehört auch dazu, dass diejenigen, die das betreiben, eben im Lichte der Öffentlichkeit dann eben auch bereit sind, die rechtlichen Konsequenzen auf sich zu nehmen. John Rawls, amerikanischer Moralphilosoph, hat das mal einen Unterpfand der Aufrichtigkeit genannt. Ja, also damit zeigt man, dass man den Protest ernst meint und dass man ihn als bürgerlichen Protest, als bürgerschaftlichen Protest eben ernst meint und nicht als irgendeine Form von Terrorismus, Sabotage oder dergleichen.
Wenn wir jetzt mal in die Gegenwart schauen, wie ist es um den zivilen Ungehorsam in der heutigen Zeit bestellt, vielleicht auch hierzulande?
Ist immer mal eine gewisse Zeit lang still, dann kommt es wieder eben im Zuge von gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen. Wir erleben es gerade heute, ist ein Freitag mit den Fridays for Future, die zwar noch nicht so sehr unter dem Banner des zivilen Ungehorsams diskutiert werden, aber wenn man sich mal ein bisschen genauer anschaut, doch diesen Tatbestand eigentlich schon relativ weitgehend erfüllen, weil wir ja hier sagen die Kollision mit der Schulpflicht der Schülerinnen und Schüler haben. Also de facto ist es sowas wie ziviler Ungehorsam. Es fällt uns nur deswegen noch nicht so sehr als solcher auf, weil der Staat bis jetzt darauf verzichtet, diesen Bruch mit der Schulpflicht auch wirklich ernsthaft durchzusetzen.
Es fällt uns vielleicht auch deshalb nicht so auf, weil es ja so viele Befürworter in der Bevölkerung gibt. Und da habe ich mich gefragt, macht das nicht auch umgekehrt was mit den Jugendlichen? Also ist es nicht vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn Jugendliche eben gar nicht mehr so dieses Bewusstsein spüren, dass einem die Welt bei Kritik eben nicht direkt zu Füßen liegt?
Naja, ein anderes Thema, wo allerdings der Protest jetzt auch noch nicht so weit ist, dass er zu zivilem Ungehorsam geführt hat, ist dieser Artikel 13 bei den Urheberrechtsverletzungen. Da haben sie ja eher das Gefühl, dass sie nicht gehört werden. Bei den Klimaprotesten haben Sie recht, dass ein großer Grad an Zustimmung Ihnen entgegenschlägt. Aber es mehren sich ja mittlerweile ja auch doch die Stimmen, die das A kritisieren, dass das während der Schulzeit organisiert wird und B eben dann auch jetzt eine stärkere Durchsetzung der Schulpflichten fordern. Und ja, muss man vielleicht die nächsten Wochen auch abwarten. Also solche Protestbewegungen haben ja auch Konjunkturen, ob die weiter ansteigt. Ob der Staat irgendwann in die Position kommt, die Schulpflicht stärker durchsetzen zu wollen, dann könnte sich das eventuell noch ein bisschen hochschaukeln.
Was würden Sie denn sagen, was macht denn ziviler Ungehorsam mit einer Gesellschaft?
Jürgen Habermas hat das mal in den 80er Jahren, als es auch ein sehr heißes Thema in Deutschland war, einen Testfall für den Reifegrad einer Demokratie bezeichnet, wie sie mit zivilem Ungehorsam umgeht. Das kann ich befürworten, ja, also diese Diagnose. Also eine reife und gefestigte Demokratie kann relativ gut mit zivilem Ungehorsam umgehen, kann ihn als eine legitime Protestform anerkennen und auch aushalten. Allerdings muss diese Protestform dann eben auch in diesen engen Grenzen stattfinden, die ich gesagt hatte, ja, also Öffentlichkeit, Gewaltfreiheit und so weiter. Also diese Restriktionen müssen dann schon akzeptiert werden. Dann kann das, glaube ich, wirklich ein wichtiges Instrument auch der Politisierung sein, also auch von politischem Agenda-Setting. Welche Themen diskutieren wir? Wo gibt es vielleicht auch eben politische Blockaden? Das sehen wir jetzt bei den Fridays for Futures, die damit angesprochen, vielleicht sogar aufgelöst werden können. Also in einzelnen Fällen, wenn sozusagen die Rahmenbedingungen passen und alle Akteure sich auch an gewisse Restriktionen halten, kann es ein relativ gewinnbringendes Instrument in lebendigen Demokratien sein.
Wenn wir jetzt nochmal zurück auf den Anfang kommen, ein so stiller Protest wie von John Lennon und Yoko Ono damals, würde der heute noch funktionieren?
Naja gut, er war ja nicht so still. Es wurden ja auch die entsprechenden Journalisten eingeladen. Also man hat ja durchaus eben versucht, Kapital zu schlagen aus der eigenen Berühmtheit. Also es hat, glaube ich, auch einen gewissen medienökonomischen Einschlag, was ziviler Ungehorsam auch immer hat. Ja, also man versucht eben auch Regeln zu überschreiten, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und unsere Medienlandschaft ist ja auch, ja, sag ich mal, sehr medienökonomisch ausgerichtet, sodass solche Formen des Protests natürlich auch weiterhin möglich sind. Aber sie brauchen, wenn sie John Lennon oder Yoko Ono halten, brauchen sie eigentlich nicht viel mehr, um sowas starten zu können. Für die einfachen Bürger ist das natürlich schwieriger. Wir haben allerdings auch den Versuch von Künstlern und Künstlergruppen wie dem Zentrum für politische Schönheit oder dem Kollektiv Peng, auch unter dem Banner der Kunstfreiheit, sage ich mal, relativ subversive, teilweise sogar extreme Aktionen zu machen und da eben auch über diese Schiene Aufmerksamkeit zu generieren.
Der Politikwissenschaftler Andreas Braune von der Uni Jena. Ich danke Ihnen.
Ich danke auch.